Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute wird's mal wieder etwas grundsätzlich. Wir wollen uns mal mit der Frage befassen, wer denn eigentlich das große Glück hat, Vergaberecht anwenden zu dürfen, um es mal positiv zu formulieren. Wir haben ja schon mal eine Folge gehabt mit dem Titel »Warum ist das Vergaberecht so unbeliebt?« Wir wollen dieses Thema heute mal ausblenden, einfach mal Frage stellen, wer darf denn eigentlich? Wer hat denn die große Gnade, das Vergaberecht anwenden zu können, zu dürfen oder vielleicht auch zu müssen? Und um das herauszufinden, schaut man erstmal ins GWB. Dort gibt es einen Paragraph 99. Und den wollen wir mal gemeinsam heute durchforsten. Da sind ein paar Sachen drin, da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, ist doch klar, logisch, da muss Vergaberecht angewendet werden. Aber beim genauen Durchlesen stößt man vielleicht auch auf die ein oder andere Formulierung, die dann doch verwundert, wo man sich dann die Frage stellt, ach wirklich, an der Stelle muss ich auch Vergaberecht beachten. Und über die Themen wollen wir heute mal kurz sprechen. Ich glaube, die Ziffer 1 können wir wahrscheinlich sehr schnell abhaken. Das ist jetzt eine Ziffer, die uns allen, glaube ich, geläufig ist, weil wir da zum Beispiel auch jeweils drunter fallen. Da steht nämlich drin, öffentliche Auftraggeber sind Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen. Gebietskörperschaften, das ist eben Bund, Länder, Gemeinden, also die Kommune, der Freistaat Bayern, das Land Hessen und so weiter, all diese Länder, der Bund, die sind natürlich öffentliche Auftraggeber und damit sind sie als öffentliche Auftraggeber verpflichtet, nach dem Vergaberecht zu vergeben. Oder sollte man da noch irgendwas Wichtiges ergänzen?
Nee, ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt. Für uns ist das ja an der Stelle auch dienstlich dann immer ganz schnell erledigt. Wenn man bei Gebietskörperschaften tätig ist, ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber wir werden gleich sehen, Vergaberecht geht halt auch noch ein Stück weiter.
Genau, nämlich dann, wenn man schaut, was in Ziffer 2 drin steht. Ich fange mal an, das vorzulesen. Das ist eine sehr lange Regelung, aber ich versuche mal an den Stellen, wo es vielleicht interessant wird, dann auch mal zu unterbrechen. Da geht es jetzt plötzlich um andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen. Erstmal vielleicht bis hierhin, es geht dann gleich noch weiter, was dann noch für weitere Bedingungen erfüllt sein müssen, aber wir wollen das vielleicht mal kurz übersetzen, also juristische Person des öffentlichen und des privaten Rechts, kann also auch eine GmbH sein, kann eine AG sein, also zunächst mal was rein Privates, wo man jetzt überhaupt nicht vermutet, dass das irgendwie ein öffentlicher Auftraggeber ist. Und jetzt kommt's, diese juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts muss zu dem besonderen Zweck gegründet worden sein, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen. Was wären das denn jetzt für Fälle? Roman, fällt dir da was ein?
Auf Anhieb fällt mir, Thorsten wird lachen müssen, natürlich die Autobahn GmbH des Bundes ein. Die hat keinen anderen Zweck, als die Bundesautobahnen zu verwalten. Die Bundesautobahnen sind Angelegenheit der BRD und sie wurde nur dazu gegründet, Autobahnen zu unterhalten, zu betreiben, zu bauen. Und das ist ein klassischer Fall. Es gibt bestimmt auch noch andere Beispiele. Wenn ich ein bisschen nachdenke, ich glaube, die Deutsche Flugsicherung wurde mal privatisiert, ist keine Behörde mehr, ist die Deutsche Flugsicherungs GmbH. Und so gibt es ganz, ganz viele Gesellschaften, die vom Bund, von Ländern, von Kommunen geschaffen wurden. Im Kleinen kann ich mir vorstellen, wenn der Bauhof einer Kommune in GmbH-Form organisiert wird. Ich kenne kein konkretes Beispiel, aber ich kann es mir vorstellen. Dann sind es sicherlich Fälle, die darunter fallen.
Klassiker, die Stadtwerke vieler Kommunen, die natürlich als GmbH arbeiten. Oder was auch passiert, Kongresszentren, Stadthallen, die einzelne Städte als GmbH betreiben. Da denkt man auch zunächst mal überhaupt nicht an eine Stadt, die dahinter stecken könnte oder an eine Kommune. Aber das sind oftmals auch aus haushaltsrechtlichen Gründen vielleicht ausgegliederte Bereiche, die aber de facto im Allgemeininteresse bestehen, also Stadtwerke, glaube ich, unstrittig, das ist natürlich klassisches Allgemeininteresse, aber auch kulturelle Einrichtungen können dem Allgemeininteresse dienen. Also zunächst mal Rechtsformen, wo man jetzt vielleicht nicht sofort dran denkt, dass das irgendwie vergaberechtlich relevant ist, was die da machen, ist aber eben so. Und dann kommt jetzt, und ich lese es auch gleich weiter, um das noch mit dazu zu nehmen, noch eine weitere Aufzählung von Bedingungen mit dazu, die da drin stehen. Also es geht um diese jetzt gerade eben besprochenen juristischen Personen. Und dann geht es weiter, sofern diese überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert werden. Jetzt muss ich unterbrechen, Nummer 1 und 3. Nummer 1 hatten wir gerade, das sind die Gebietskörperschaften oder deren Sondervermögen. Und Nummer 3 sind wiederum Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen. Also jetzt wird es ziemlich kompliziert. Man sieht schon, also es muss hier zumindest dahinter stecken, eine Beteiligung oder auf sonstige Weise eine Finanzierung durch eben Gebietskörperschaften oder besondere Verbände. Eine Bedingung. Die zweite, beziehungsweise eine alternative Bedingung, es reicht auch, wenn die Leitung der Aufsicht Stellen nach Nummer 1 oder 3 unterliegt, also wenn die Leitung der Aufsicht eben durch Stellen der Gebietskörperschaften oder dieser Verbände durchgeführt wird. Oder dritte Alternative, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe durch Stellen nach Nummern 1 oder 3 bestimmt worden sind. Also eine sehr komplizierte Regelung, die aber im Grunde eines aufzeigt, es gibt eine enge Verbindung sozusagen dieser juristischen Personen zu den klassischen öffentlichen Auftraggebern, wie es eben Gebietskörperschaften sind oder Verbände, die da spezielle Bedingungen erfüllen. So würde ich es jetzt mal formulieren. Oder fällt euch eine bessere Erklärung dafür ein?
Mir ist gerade eher ein spaßiger Kommentar eingefallen, wenn wir jetzt nochmal die Frage stellen, warum Vergaberecht so unbeliebt ist und dass die Einstiegsnorm ist für jemanden, der nicht offensichtlich drunter fällt, der hat doch eigentlich nach dieser Schachtelprüfung, die wir gerade vornehmen, eigentlich schon keine Lust mehr. Also damit können wir eine Frage, die wir vor 2 Jahren schon mal aufgeworfen haben, vielleicht jetzt nochmal beantworten. Es ist schon sehr kompliziert geregelt für das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, einfach die Aussage, wenn halt der Staat handelt. Also jetzt mal ganz unjuristisch, unpräzise, aber es ist der Staat, der handelt. Und wenn hauptsächlich der Staat handelt oder irgendeine Form, die er kreiert hat, dann fällt er eben auch unter das Vergaberecht, um dann ja bestimmten Anforderungen, Wettbewerbsgrundsatz, Transparenz und so weiter Genüge zu tun, um dann eben auch mit Haushaltsmitteln vernünftig umzugehen. Und ich glaube, das ist das, was über all diesen ganzen kleinteilig verklausulierten Regelungen drüber steht.
Und nicht nur, wenn der Staat handelt, sondern auch, wenn der Staat den Handelnden beherrscht. Ich glaube, das ist, was da im Vordergrund steht. Wenn man sich die drei Aufzählungen ABC anschaut, es geht darum, dass eine staatliche Institution durchregieren kann. Entweder tatsächlich oder durch Organstellungen, also sprich durch Gesellschaftsvertretung, Aufsichtsratsstellungen, oder durch die Finanzierung, indem sie einfach den Geldhahn zudreht, wenn eine Organisation nicht das macht, was man möchte. Und der Gedanke dahinter ist ja ganz naheliegend. Das Vergaberecht soll die öffentliche Hand binden und die öffentliche Hand soll kein Schlupfloch haben. Also keine Flucht ins Private. Wenn ich die Organisationsform ändere, jetzt sage ich mal bauernschlau, sage ich, na, ich bin ja gar nicht mehr die Gemeinde, ich bin doch die Stadtwerke GmbH. Dann ändert das nichts an der vergaberechtlichen Bindung.
Also keine Flucht aus dem Vergaberecht, das ist so das, was da drüber steht, auch wenn es sehr kompliziert formuliert ist. Ja, Stichwort komplizierte Formulierung, wir lesen mal weiter, es wird nicht besser, sage ich jetzt mal. Es steht nämlich drin in Ziffer 1, dasselbe gilt, wenn diese juristische Person, über die wir gerade gesprochen haben, des öffentlichen oder des privaten Rechts mit diesen jeweiligen Bedingungen noch dazu, einer anderen juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht ausübt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat. Ja, wie kann man das jetzt übersetzen?
Also mein erster Gedanke, das ist ein Text, den kann man nur laut vorlesen, wenn man das Gehirn ausschaltet. Also wirklich großen Respekt, Andreas, dass du diesen Satz so hast vorlesen können. Der ist nämlich, wenn man den einfach mal so liest, vollkommen sinnleer. Ich glaube, man muss sich mal, also er ist natürlich nicht sinnleer, aber er wirkt so, wenn man ihn einfach nur so vorliest. Man muss es jetzt einfach sich mal herantasten. Also, dasselbe, also die öffentliche Auftraggeberstellung gilt, wenn diese juristische Person, also die wir gerade prüfen, einer anderen juristischen Person des, egal was für eins, also einer anderen juristischen Person, einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt. Also mehrere dieser Organisation oder eine finanziert jemand anderen, okay? Und über diesen anderen übt sie die Leitung oder Aufsicht aus, also beherrscht den wieder. Also was damit gemeint ist, ist, das geht auch mehrstufig. Die Stadtwerke, die beherrscht werden von der Kommune, die sie gegründet hat, gründen jetzt eine Stadt XY Fahrzeugpool GmbH, um die Dienstfahrzeuge alle gemeinsam zu verwalten. Dann beherrscht die Fahrzeugpool GmbH von den Stadtwerken und die Stadtwerke beherrscht von der Kommune. Und damit bin ich wieder bei der Kommune angekommen und damit gilt auch für diese Fahrzeuge GmbH oder diese Fahrzeugpool GmbH das Vergaberecht. Und das kann ich jetzt in unendlich komplizierten Konstellationen mir ausdenken, wo dem einen Stadtwerk Anteile an anderen Stadtwerken gehören, zusammen mit einer Kommune und dieses Stadtwerk, das mehreren gehört, da ist dann noch ein bisschen andere Beteiligung dran und da kommt es dann ganz erheblich darauf an, wie dort die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind, weil ich die überwiegende Finanzierung brauche. Sprich, wenn die private Beteiligung höher wird als 50%, dann reicht die allein nicht mehr.
Aber im Kern kann man es gleich zusammenfassen bei dem Satz, den Andreas vorhin schon mal geprägt hat. Also keine Flucht aus dem Vergaberecht. Man schließt hier einfach nochmal zwei Schlupflöcher. Also einerseits durch eine Staffelung, dass dann der gerade noch drunter fällt, nochmal sich eine GmbH oder irgendwas bildet, um dann rauszukommen. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert auch nicht, dass sich mehrere öffentliche Auftraggeber so kleinteilig zusammenschließen, dass dann auch jeder für sich sagt, naja gut, ich habe ja hier gar keinen Einfluss. Ich bin ja ganz klein. Wenn in Summe diese öffentlichen Auftraggeber zusammen dann trotzdem wieder eine Mehrheit ausmachen. Ich glaube, das sind so die zwei Kernpunkte, dass letzten Endes ja eigentlich keine Umgehungsmöglichkeiten für öffentliche Auftraggeber bestehen. Wer da einmal reinfällt, der kann sich gesellschaftsrechtlich verrenken in alle Richtungen. Man versucht hier einfach alle Türen zuzumachen und sagen, Vergaberecht gilt halt für dich, weil es auch Sinn macht.
Okay, jetzt kommen wir mal zu den Verbänden. Das ist die Ziffer 3 in Paragraph 99, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen. Also da schaut man jetzt auf die Mitglieder dieser Verbände. Wenn eben diese Mitglieder Gebietskörperschaften oder diese juristischen Personen sind, über die wir gerade gesprochen haben, dann nützt ihnen auch der Begriff Verband nichts. Dann sind sie trotzdem gebunden ans Vergaberecht. Ich glaube, das kann man so ganz kurz erklären. Lustiger und interessanter wird es jetzt dann wieder in Ziffer 4. Öffentliche Auftraggeber sind natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter die gerade eben besprochene Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbewerbe von Stellen, die unter die Nummern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50% subventioniert werden.
Das sind Fallkonstellationen, wo der Auftraggeber dieser Bauleistung freiwillig beschließt, nicht weil es seine originäre Aufgabe ist, nicht weil er beherrscht wird von jemandem, der ihm diese Aufgabe gibt, nicht weil er eine kommunale Gesellschaft ist und die Kommune ihm eine Aufgabe delegiert hat, sondern aus freien Stücken, wo jemand beschließt, ich errichte jetzt beispielsweise eine Schule. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt jemand, der auf die Idee, eine Schule zu errichten? Naja gut, wir haben auch Privatschulen. Und wenn jetzt ein Träger einer Privatschule, der überhaupt nicht beherrscht ist, der in irgendeiner Gesellschaftsform organisiert ist, Mittel vom Staat bekommt, dann fällt er, wenn das über 50% Förderung ist, genau unter diese 99 Nummer 4, weil Schulen darunter fallen. Die Idee dahinter ist wiederum, der Staat soll sich bei Kernaufgaben auch nicht über den Geldbeutel, indem er einfach nur sagt, na gut, dann mache ich es nicht selbst, sondern ich stelle nur Geld zur Verfügung, nicht über den Geldbeutel davor retten können, Leistungen dem Wettbewerb zu unterstellen, dem Vergaberecht zu unterstellen. Das klingt jetzt noch so abstrakt, wenn ich jetzt sage Schulen. Es gibt ganz viele Sportvereine. Es gibt unfassbar viele Vereine in Bayern, in Deutschland, die Sportstätten unterhalten. Und es gibt sehr, sehr viele und sehr große Förderprogramme von verschiedensten Einrichtungen. Die gibt's vom Bund, die gibt's von den Bundesländern, teilweise kommunal, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden, wenn man die bestimmten Voraussetzungen erfüllt. Also zum Beispiel, das ist ein Schwimmbad, mit wo das Becken mindestens 25 Meter hat und das Becken muss mindestens 8 Bahnen haben und vielleicht noch sonst ein paar Dinge zur Förderung des Breitensports. Dann bekommt man, wenn man ein Schwimmbad saniert, einen gewissen Anteil dieser Projektkosten erstattet. Und das kann relativ schnell gehen, dass man dann auf über 50% kommt, wenn man auch noch mehrere dieser Förderungen teilweise bündelt. Also dann kann es ein Förderprogramm geben, das richtet sich nur explizit an Schwimmbäder. Dann gibt es ein zweites Förderprogramm, das richtet sich ganz allgemein an Einrichtungen zur Förderung des Breitensports. Da fällt dann das Becken im Schwimmbad auch wieder drunter. Und dann kann man, wenn man das kumuliert, sehr schnell über 50% kommen. Und dann ist man in der Situation, dass man öffentlicher Auftraggeber ist.
Vielleicht noch kurz die Ergänzung, was der Unterschied jetzt dann zwischen Nummer 2 und Nummer 4 ist, weil es ist gesetzgeberisch schon interessant konstruiert. Was bei Nummer 4 nicht mehr drin ist, ist dieses Erfordernis, dass es sich um eine juristische Person handelt, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im allgemeinen Interesse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen. Das heißt, es fällt jetzt jeder drunter, ohne dass er diese besondere Voraussetzung hat. Dafür wird auf der anderen Seite dann wieder eingeschränkt, dadurch, dass wir nur bestimmte Baumaßnahmen jetzt erfassen und nicht jede wie die Tätigkeit. Aber ich glaube, was man so allgemein mal mitnehmen kann, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die sich von vorne bis hinten durchzieht. Wenn die öffentliche Hand mit mehr als 50% Geldmitteln drinsteckt, dann lande ich im Regelfall im Vergaberecht. Ich glaube, das ist ein Grundsatz, der ganz gut trägt.
Achtung, ja, aber nur, wenn ich eine dieser enumerativen Fallgruppen errichte. Und da muss ich zum Beispiel aufpassen, der Teufel steckt da im Detail. Wir haben die Schulgebäude drin. Schulgebäude in dem Sinne sind nur allgemeinbildende Schulen. Also eine interne Akademie, ein Fortbildungszentrum eines Unternehmensverbundes, eines Verbandes, würde da wiederum nicht drunter fallen, weil das keine allgemeinbildende Bildungseinrichtung ist, die also nicht in Konkurrenz tritt zu den Einrichtungen, die der Staat regulär zu finanzieren hat. Das heißt, der Staat wird damit nicht entlastet in seinen ohnehin bestehenden Aufgaben der Daseinsvorsorge und deshalb würde das hier nicht in Konkurrenz treten.
Dann versuche ich es nochmal anders, beim Versuch, das Vergaberecht einfach darzustellen, was halt wie immer etwas schwierig ist. Also sobald 50% Geldmittel der öffentlichen Hand drin sind, muss man sich intensiv mit der Frage auseinandersetzen. Wenn weniger Geldmittel drin sind, ist die Chance, dass man nicht reinrutscht, wieder ein ganzes Stück größer. Aber das ist halt so eine Kenngröße. Und dann kann es eben auch ganz normale Private erwischen, die dann plötzlich unter das Vergaberecht fallen.
Ganz besonders genau müssen halt auch Kommunen hinschauen, nämlich wenn es um freiwillige Leistungen geht. Da spielt oftmals die Musik drin und da wird man im Ergebnis viel öfter wahrscheinlich das Vergaberecht anwenden müssen, als man es oft glaubt, weil der Fall, den du vorhin geschildert hast, Roman, dass zum Beispiel ein örtlicher Schwimmverein ein Schwimmbad saniert oder umbaut und Gelder der Kommune erhält dafür, der kommt sehr oft vor. Und da ist ein Schwimmbadbetreiber zunächst mal, das ist ein Betrieb mit gewerblichen Interessen logischerweise, also das ist gerade das, was nicht unter Ziffer 2 fällt. Im Allgemeininteresse, da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das Allgemeininteresse ist, jetzt hier ein Freibad zu bauen oder zu erweitern oder zu betreiben. Aber das wäre so ein typischer Fall, wo eine Gemeinde im Rahmen ihrer freiwilligen Leistungen einen Schwimmverein unterstützt, vielleicht bei dem Bau dieses Schwimmbads, und dann eben plötzlich der Schwimmverein, der das Ganze macht, eben das Vergaberecht anwenden muss. Also da empfiehlt sich einfach, genau hinzuschauen, im Zweifel die örtliche Vergabestelle mal zu beteiligen oder das örtliche Rechtsamt, die örtliche Rechtsabteilung, um das mal zu überprüfen, damit man im schlimmsten Fall eben nicht vielleicht sogar das Risiko eingeht, Zuwendung oder Ähnliches wieder zu verlieren, weil man eben möglicherweise gegen Vergaberecht verstoßen hat, ohne überhaupt zu wissen, dass man es anwenden muss. Also da sollte man genau drauf schauen.
Das Schöne ist aber, in aller Regel merkt man das, dass man Vergaberecht anzuwenden hat. Man bekommt ja, wenn man eine Zuwendung möchte, einen Bescheid und es lohnt sich, diesen Bescheid zu lesen. In aller Regel beraten die Zuwendungsgeber auch, denn die öffentliche Hand hat ja Interesse daran, dass das gebaut wird. und nicht wieder zurückgefordert werden muss und am Ende eine Ruine in der Landschaft steht. Das heißt, die vergaberechtliche Beratung wird in Einzelfällen auch über den Zuwendungsgeber möglich sein.
Das war's für heute. Das war eine Regelung, die zwar sehr abstrakt klingt, aber wenn man dann drüber spricht, merkt man doch, dass die sehr praxisnah ist unterm Strich. Und es gibt sehr viele Fälle aus der Praxis, wo eben diese Regelung der § 99 GWB einschlägig ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis bald.
Bis bald.
Bis bald.